Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Mit Exporo jetzt einfach und digital in innovative Projekte der erneuerbaren Energien investieren. Sie profitieren von einem Markt mit enormem Potenzial, tragen aktiv zur Energiewende bei und sichern sich attraktive Renditen von bis zu 7,5%. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit einer nachhaltigen Asset-Klasse. Entdecken Sie auf exporo.de Ihre Chancen und investieren Sie in eine grünere Zukunft. Gut für Ihr Portfolio und die Welt von morgen.
Hallo und herzlich willkommen beim Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich freue mich heute, Nico Singer von NeoShare im Podcast zu haben aus München. Müssen wir gleich mal klären, ob du überhaupt in München bist. NeoShare war auch für mich neu und als ich so ein bisschen recherchiert habe, fand ich die Company sehr, sehr spannend von der Größe, weil die auch bei mir so ein bisschen unter Radar geflogen ist. Und insofern freue ich mich auf das Gespräch mit Nico. Hallo Nico.
Hi Jochen, Freude ganz meinerseits. Bin sehr gespannt auf unseren Podcast und große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Und vorneweg, ja, born and raised Münchner Kind.
Okay, und du bist jetzt auch in München, also Office in München.
Und bin in München. Hauptstandort ist noch München.
Ja. Okay, super. Ja, dann erklär doch mal ein bisschen zu dir. Wo kommst du her? Was hast du bis in der Vergangenheit gemacht? Wie ist es zu NeoShare gekommen? Was macht ihr?
Du, in a nutshell zusammengefasst, habe ich, glaube ich, einen sehr klassischen Weg begangen, wie relativ viele. Ich habe eine duale Ausbildung gestartet bei einer Sparkasse, nämlich der Stadtsparkasse München. Habe da mal so ein bisschen Bank von innen gesehen, was man so klassisch in der Sparkassenausbildung mitnimmt. Und habe es dann aber tatsächlich nicht allzu lange ausgehalten in der Sparkasse, bin eigentlich so direkt nach der Ausbildung weitergesprungen, habe tatsächlich, zu meiner Schande muss ich gestehen, auch den dualen Part der Ausbildung nicht mehr fertig gemacht, aber Bankkaufmann bin ich geworden. Ja. Das hat funktioniert und hatte eine relativ intensive Zeit, für mich zumindest, auch parallel ein bisschen politisch Themen vorangetrieben, Themen gemacht und danach einen Finanzvermittler mit aufgebaut gehabt. Finanzierung.com hieß oder heißt der, gibt es immer noch, und hatte dann tatsächlich einen gesundheitlichen Rückschlag, eine Herzmuskelentzündung, weil irgendwie einfach 1000 Baustellen zu viel. Das hat mir dann ziemlich den Stecker gezogen, war dann so nach einer halb 50-50-Diagnose bin ich da Gott sei Dank gut raus, heute auch alles ausgehalten, alles wieder ready, habe für mich aber an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass ich raus bin, beschlossen, ich muss, glaube ich, irgendwas anderes machen und habe so das, was ich politisch gemacht habe, an Nagel gehängt, meinen Job an Nagel gehängt und damit begonnen, NeoShare zu gründen.
Okay. Ja, erstmal gut, dass du wieder da bist. Wir haben ja auch bei Payment Banking mit André da im Moment eine Herausforderung, die aber glücklicherweise jetzt auch wieder zurückkommt. Ich freue mich schon auf den nächsten News-Podcast mit ihm in den nächsten paar Tagen.
Toll.
Ja, genau. Das Gesundheit ist das A und O, das kriegt man immer wieder mit. Ja.
Du ist es. Und mir hat damals ein befreundeter Kollege, damals politisch viel zusammen gemacht, ist aber eigentlich Kardiologe, der mich damals ein bisschen durchbegleitet hat, weil ich war damals 21 und war etwas überfordert über diesen Umstand. Alles ist irgendwie vielleicht mal endlich. Ja. Da denkt man so normal mit 21 nicht dran, da ist man eher unsterblich. Und der hat mir gesagt, du, es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Weg eins, das eigentlich, als wirst du irgendwann mal sagen, war eine wertvollste Erfahrung deines Lebens, weil du das Leben viel mehr lebst, oder halt in die andere Richtung halt negativ draus lernst. Ich hoffe, ich bin auf der einen Seite erkannt zu haben, wie wertvoll und schön das Leben ist, um da eigentlich alles rauszuziehen.
Ja, insofern nochmal schön, dass du hier im Podcast bist.
Ja,
sehr gerne. Dann erzähl doch mal ein bisschen was zu NeoShare.
Ja, du, NeoShare in a nutshell, er hat das schon mal so ganz grob anskizziert, aber was wir mit NeoShare schlussendlich tun wollen, ist einfach der Branche, für die wir arbeiten, eine wirklich substanzielle, echten Mehrwert zu bieten aus Software und Technologie heraus. Und das war eigentlich so ein bisschen auch der Gründungsansatz da damals, wo wir gestartet haben, dass wir nicht so dieses Plattform-Buzzword irgendwie treiben wollen und irgendwie alles ist eine Plattform, obwohl es vielleicht mal eine Website ist, sondern wirklich Prozessdigitalisierung zu machen, einen echten Mehrwert durch das Produkt zu liefern. Das ist auch von meinem Co-Founder und CTO der Anspruch gewesen. Und wir haben mal gestartet, ohne da zu tief ins Detail zu gehen, als Prozesslösung für tatsächlich überraschenderweise Konsortialkreditgeschäft. So sind wir mal losgelaufen, haben da sehr, sehr viel mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken damals schon gestartet. Ich hätte auf die Sparkassen geschworen, aber es waren dann doch die Blauen, die dann da schneller waren. Und wir haben uns dann auch erstmal auf die konzentriert und hatten dann eine sehr schillernde Vergangenheit mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken, mit allem, was man so in der Gruppe erleben kann, von der Truvia zu den Z-Banken und wieder zurück und die Volksbanken. Mit dem Ergebnis, dass wir dann nicht die zentrale Lösung geworden sind für Konsortialkreditgeschäft, sondern eigentlich das, was wir entwickelt haben, genutzt haben, nämlich eine Prozessplattform für komplexes Kreditgeschäft, wo man kollaborativ auf eine Anwendung arbeitet, genommen haben, als Grundlagen geschaut haben, welches Kundensegment hat davon den größten Mehrwert. Und das ist absolutes Kundensegment im Großvolumen Kreditgeschäft, insbesondere schwerpunktmäßig im Corporate Real Estate, weil du halt einfach das Geschäft öfter drehst. Das heißt, du hast diese Prozesse viel öfter, musst deine Daten viel öfter, das Reporting-Team viel stärker. Und dann begonnen, eine Kundenlösung zu bauen. Also diesen Gedanken auch zu verlassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir mit NeoShare beschäftigen. Du hast ja ganz, ganz viele Einzelinvestments gehabt, singulär auf die jeweiligen Häuser oder Gruppen bezogen oder auch Immobilienunternehmen, mit dem Ziel, eine Lösung zu bauen, diese Prozesse zu optimieren, besser zu machen und dann vielleicht noch mit der Branche zu teilen. Das ist jetzt so in dem Umfang nie immer so richtig gelungen, obwohl sehr viel Geld investiert worden ist. Mitunter auch aus einem Blick, weil halt weil oft auf die Organisation selbst geschaut wurde. Und wir haben gesagt, naja, simples Beispiel, ich habe 40 Banken und jede Bank hat ihre eigene Lösung, um mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Dann hat der Kunde, der vielleicht mit diesen 40 Banken zusammenarbeitet, 40 Mal eine Kundenlösung, die er befüllen muss. Und wir haben gesagt, eigentlich musst du es schaffen, einen Standard zu schaffen, den der Kunde bei sich im Einsatz hat und worüber er an all seine 40 Bankpartner oder wie viele es auch immer sein mögen, ob 3 oder 100, egal, dann zentral reporten und arbeiten kann. Und dafür haben wir mit NeoShare eine Prozesslösung gebaut und bauen die immer weiter und schauen, dass wir halt wirklich konkret auf Use Cases, wir haben ja von über 100 Entwicklern, die wir haben, oder sagen wir, Mitarbeitenden im Product-Team, ist ja nicht nur der reine Entwickler, sondern alles, was da so rumrennt und das Produkt weiterentwickelt, davon ja knapp 20, die nichts anderes machen wie KI und Forschung, Machine Learning. Und das auch deshalb, weil wir sagen, wir haben halt sehr konkrete Use Cases, sehr konkrete Prozessabläufe und Prozessschritte, die sehr manuell heute stattfinden, wo wir auf die klare Datenqualität, die wir haben, halt konkrete Features zur Verfügung stellen können, die ja echt einen Mehrwert bieten. Und das ist, was NeoShare eigentlich tut.
Das heißt, eure Kunden, denen ihr die Rechnung stellt am Ende des Tages, das sind die Banken. Also es sind nicht die Immobilienentwickler etc., sondern oder die Kreditnehmer, sondern es sind die Banken.
Vor allem.
Okay.
Gibt auch Ausnahmen, auch wir entwickeln uns immer weiter. Aber schwerpunktmäßig sind es tatsächlich die Banken. Aber auch zum Teil die Endkunden quasi selbst.
Okay.
Egal ob jetzt Immobilieninvestoren, Entwickler oder andere.
Okay. Und das heißt dann, ihr seid weiterhin eine Konsortialkreditplattform im Bereich Real Estate? Oder ist es dann eine 1:1 Beziehung? Also sprich, eine Bank gibt einen Kredit für einen Investor, einen Entwickler etc. Und das läuft dann über eure Plattform?
Jein. Okay. Deshalb, weil wir, aus diesem Konsortialkredit-Thema rausgewachsen sind.
Okay.
Können das super gut prozessual abwickeln, tun wir auch, bauen das auch immer weiter aus. Aber schlussendlich haben wir einen Kernpunkt definiert und das ist das, was NeoShare im Kern ist. Du brauchst ein offenes Ökosystem zur Kollaboration, was bei jedem Einsatz fähig ist, den du einbinden kannst, um da zusammenzuarbeiten. Das betrifft auch eine Finanzierung, wo wir herkommen, kann aber beispielsweise auch eine Transaktion, An- und Verkauf von Immobilien, investmentmäßig und so weiter, um es mal kurz anzuskizzieren, betreffen, wo ich ja auch auf einer Datenbasis arbeite, die ich habe, die übrigens oft sehr ähnlich ist zu der einer Finanzierung, weil ich beispielsweise bei einer objektbasierten Finanzierung ja auch von dem Objekt die Daten habe und ob ich das Objekt finanziere oder ankaufe, verkaufe, eine Transaktion begleite, ist prozessual sehr ähnlich.
Ja.
Und eine ähnliche Datenbasis. Und schlussendlich, was habe ich hier an Herausforderungen? Ich habe verschiedene Parteien, ob das jetzt meine DD-Partner sind, meine Anwälte, meine Gutachter, meine Steuerberater, meine Banken, die das finanzieren, mein Käufer oder Verkäufer, die hier miteinander kollaborativ arbeiten. Und dazu ist ein Riesen-Asset, wenn ich eine einheitliche Datenbasis habe, auf Deutsch oder Englisch, gedenglisch, Single Source of Truth, die ich damit bilde, indem ich eine Plattform dafür zur Verfügung stelle, wo darauf gemeinsam gearbeitet wird. Und das ist das, was NeoShare tut. Also kommend einer Kreditplattform oder von der Bankenseite kommend, mittlerweile aber eigentlich eine offene Kollaborationslösung auf einer einheitlichen Datenbasis Geschäftsvorfälle umzusetzen. So würde ich es mal übergeordnet zu beschreiben.
Also ihr standardisiert den sehr individuellen Prozess der Immobilienfinanzierung auf einer digitalen Plattform, um es vielleicht ganz einfach auszudrücken.
Um es genau so übersetzt auszudrücken, mit dem Vorteil, wenn man sagt, naja, und deswegen ist ja vieles auch in der Vergangenheit gestellt, du kannst so einen individuellen Prozess einfach nicht in einen Standard gießen und sagen, hier ist es jetzt, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Auch an den Kreditbeschlüssen nicht. Du hast, wenn man denkt, von allen Volksbanken hat gibt's einen Standardkredit oder ein Standardrisikoprofil bei Nichten.
Ja, klar.
Dokumente werden anders definiert und. Da hat NeoShare ehrlich gesagt, also neben dem Weitblick, den wir da von Anfang an in der Entwicklung auch hatten, weil wir uns halt als absolute Tech-Company auch identifizieren, hatten wir aber schon auch den glücklichen Umstand der Technologie. Hätte es uns vor 10 Jahren gegeben, dann wäre das ein anderes Setting gewesen. Heute sind wir da in der Zeit, in der wir nun mal unterwegs sind, wodurch du die Möglichkeit hast, durch eine Übersetzung dann entsprechend für eine Art Standard zu schaffen, um es plastisch greifbar zu machen.
Ja.
Du hast auf der einen Seite eine Bank, nehmen wir mal ein Konsortium beispielsweise, die definiert ihre Vorlage nach ihrem Gusto, wie sie Dokumente beziffert, wie sie sich die Datenraumstruktur aufbaut, die Daten einwertet. Auf der anderen Seite hast du eine andere Bank, die hat eine komplett andere Vorlage, eine andere Checkliste, bezieht sich aber auf den gleichen Inhalt. So, wenn die sich gegenseitig einladen, ist dazwischen also eine Art Layer, kannst du dir vorstellen, der das übersetzt
ja.
und sagt, hier hast du Jahresabschluss XYZ und liegt da ab, bei der anderen hier oben.
Ja.
Und dann wird das übersetzt, sodass jeder in seinem individuellen, für sich geschnittenen Dasein weiterarbeiten kann in seinen Prozessen. Und das ist das Smarte, was NeoShare tut. Also wir ermöglichen eben, dass jeder in seiner Prozesswelt, die er für sich heimisch empfindet, arbeiten kann, aber jeder andere quasi damit mitgenommen wird.
Also kein Standard, sondern so ein Orchestration Layer im Grunde.
Genau.
Ah, okay, verstehe. Und dann hast du jetzt dann nicht nur, weil du sehr stark über die Volksreifeisenbank gesprochen hast, hast du nicht nur die genossenschaftliche Welt, sondern prinzipiell auch offen für alle anderen Banken.
Richtig.
Okay. Weil ich habe in dem Stand, auch aus meiner Historie kommt, eine große Privatkundenbank wird natürlich ihren Standard nicht ändern für eine Plattform. Umgekehrt wird sich auch den Standard nicht ändern für eine andere Bank, die im Konsortialkredit mit drin ist, sondern erwartet, dass das jeweils immer die anderen machen. Aber jeder versucht oder erwartet, dass die anderen macht, keiner macht was und dann bleibt es natürlich bei den Insellösungen. Insofern dann eine Lösung, die letztendlich das übersetzt oder orchestriert, ist natürlich da sehr, sehr sinnvoll.
Und genau das ist aber der Punkt, den du angesprochen hast, der in der Vergangenheit das Problem gewesen ist, weil jeder halt in seiner Insel eigentlich denkt und sagt, das ist mein Prozess und den will ich nicht ändern. Und da gab es ja schon verschiedenste Vorgehen auch oder Pläne auch übergeordnet, wo mal die eine Bank mit der anderen Bank oder ein Branchenteilnehmer gesagt hat, lass uns das gemeinsam machen, was dann daran gescheitert ist, weil sie gesagt haben, du, ich krieg mich nicht auf deinen Standard irgendwie gematcht, ich fühle mich in meinen Prozessen wohler. Und genau das ermöglicht aber NeoShare, du bleibst in deinem Standard, der A, der B auch, und wir sagen, wir sind das Matching-Layer zwischen euch, weil wir vereinheitlichen, wir sind die eine Plattform, auf der gearbeitet wird, und wir schaffen eine Übersetzung in jedwede Prozessstrecken hinein, die dann funktionieren. Und so kriegst du so ein hochkomplexes und hochindividuelles Geschäft, wie insbesondere eine gewerbliche Immobilienfinanzierung, halt dann gelöst.
Ja, absolut. Okay. Und letztendlich in der Vergangenheit war es so, dass man das eigentlich eher dem Kunden, dem Kreditnehmer, aufgebürdet hat, nach dem Motto, du musst dich nach uns richten als Kreditgeber und nicht umgekehrt.
Und das ist halt nicht unbedingt die Zukunft, ne? Also ich habe den Volks- und Leihweisenbank insbesondere mit den Banken extrem viel zu verdanken. Ich glaube, es gibt auch kaum so eine Funding oder Story, wie es NeoShare gebastelt hat. Die ist zumindest sehr kreativ. Aber ist eben der Punkt, der Kunde ist König. Und das Thema Technologie wird immer wichtiger in der Bedeutung. Du hast in den Geschäftssegmenten, in denen wir unterwegs sind, mit dem Großvolumen-Kreditgeschäft oder auch Transaktionssekt hat sich ja weiterentwickelt, auch in andere Bereiche rein. Kann ja nachher noch ein Wort zu NeoShare Real Estate sagen, warum wir das machen, aber ist ja schlussendlich die Aufwände, auch die regulatorischen Vorgaben, die du hast. Ich habe noch gar nicht das Thema Taxonomie, CSRD und Co. angesprochen, die ESG-Report, da wird ganz, ganz viel noch kommen.
Ja.
Das heißt, der manuelle Aufwand dieses Geschäfts umzusetzen wird immer, immer höher. Und um dieses Geschäft zu ermöglichen, brauchst du Lösungen. Sonst ist der Kunde gar nicht mehr dazu in der Lage, sein Geschäft umzusetzen. Und so sieht sich auch NeoShare, versteht sich NeoShare als Enabler, dieses Geschäft in Zukunft zu machen. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der Immobilienkundenseite oder auf der Corporate-Seite, auf der Kundenseite, als auch auf der Bankenseite. Gleiches gilt für insbesondere bei der Bankenseite. Auch das ist keine Weltneuheit, das ist bekannt. Wir haben einen demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel. Wenn du dir mal das Durchschnittsalter anschaust, in dem Expertensegment gewerbliche Immobilienfinanzierung als Beispiel ist das nicht 35, sondern eher vielleicht 20 Jahre mehr, so, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Ja, alle jung geblieben, ja, und super cool drauf. Aber du hast halt schon ein bisschen plus X.
Ja.
Und dann ist die Frage, kriegen die das in den nächsten 10 Jahren so nachbesetzt in der Größenordnung, wie sie es heute haben? Und da würde ich jetzt mal die steile These wagen, nicht ganz.
Ja.
Und das wissen die Banken auch. Bedeutet, ich habe heute einen Aufwand X für meine heutige Produktion an Krediten und Personal X, das mir zur Verfügung steht. Der Aufwand X wird steigen, auch durch regulatorische Auflagen. Das ist Fakt.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abnehmende Ressourcen für mehr Aufwand, um meine gleiche Produktion zu halten, die ich heute habe. Und das kann ich nicht gar nicht anders lösen, außer durch eine Technologie, die mir dabei hilft.
Ja, jetzt habt ihr euch natürlich auch gleich den, Anführungsstrichen, kompliziertesten Fall eines Kredits genommen, der eben nicht diese Standardisierung von vornherein hat, sondern der ja von Projekt zu Projekt unterschiedliche Anforderungen hat, unterschiedliche Dokumentationen etc. etc., wo ihr natürlich dann auch den größten Nutzen stiften könnt.
Ja, und zwar ganz bewusst. Und ich glaube, das ist eines unserer Assets, was wir auch haben mit NeoShare heute rückblickend. Haben wir in vielen Punkten auch bei den ganzen Themen, werden wir von der Bank als wesentliche Auslage eingehalten. Wir müssen den ganzen regulatorischen Wahnsinn mit erfüllen, was eine Bank halt so an Anforderungen stellt. Und das ist gewaltig. Und das bezieht sich genauso bei dem Segment, was du gerade angesprochen hast, von der Komplexität. Heute profitieren wir davon massiv. Warum? Weil es viel, viel einfacher ist, also aus der Technologie denkend oder kommend, aus einem sehr komplexen Use Case zu kommen und den runterzubrechen auf einen einfacheren Case.
Ja.
Es ist viel schwieriger bis fast unmöglich, kommen von einem sehr standardisierten, klar strukturierten Case zu sagen, so, jetzt habe ich hier keine Ahnung. Beispiel, ich kann Schuldscheinen. Jetzt komme ich auf die Idee und sage, daraus mache ich konsortial.
Ja.
Das ist eine echte Herausforderung technisch. Auf der einen Seite habe ich wirklich ein sehr, sehr schlankes Paket. Und bei konsortial kann ich abbilden, da geht kann ich den absoluten Wahnsinn ufern. So, und das auf einer gleichen Plattform zu bauen, ist super herausfordernd, wenn du von einfach auf komplex willst.
Ja.
Kommst du von komplex auf einfach, hast du schlussendlich nur eine Reduktion der Möglichkeiten, die du dann in einem eigenen Feature anbietest. Und das ist das, wovon NeoShare heute profitiert.
Okay, verstanden. Jetzt, wie gesagt, ihr flogt bei mir so ein bisschen unterm Radar, sagst bewusst. Als ich dann auf der Webseite war und gesehen habe, ihr habt 140 Mitarbeiter, war ich dann doch überrascht, dass unterm Radar so eine Company so schnell so groß werden kann. Was machen denn die 140? Du hast gesagt, ihr habt 100 Entwickler. Passen da hinten dran auch die entsprechenden Commercials? Also sprich, habt ihr auch entsprechende Umsätze, um 140 Mitarbeiter zu finanzieren? Oder seid ihr noch primär VC-getrieben?
Also VC-getrieben sind wir gar nicht. Das ist ein großes Asset bei NeoShare. Aber da können wir ja gleich noch ein bisschen dazu reden. 140 Leute stark wachsen. Das werden zum Jahr noch mal einige mehr sein. Ich sage knapp 100 in der Produktentwicklung. Also nicht alles reine Entwickler,
okay.
Da ist alles
okay.
Irgendwie mit dabei. Aber 100 Menschen arbeiten an der Produktentwicklung. Und auch da investieren wir weiter rein. Die anderen 40 sind ein bunter Mix aus dem, was man halt so als Firma hat in der Größenordnung. Da ist auch ein bisschen Administration dabei. Und insbesondere, was wir verstärkt auch aufbauen, ist das Beratungsgeschäft. Das ist ehrlich gesagt durch so ein relativ, ein bisschen zufallsgetrieben entstanden. Wir haben ja irgendwann festgestellt, die Technologie, die wir machen für die Prozesse, die gewaltigen Vorteil für die klassische Immobilienberatung. Also das, was BNP, Real Estate, Colliers, CBRE, Cushman und so weiter machen. JLL will das nie vergessen. Da bietet NeoShare eine Wahnsinnserleichterung für. Und wir hatten dann mal, irgendwie gab es da die Anwarnung, die Idee, NeoShare dort zur Verfügung zu stellen, die Themen zusammenzubringen, die Technologie, die Beratung. Wir beteiligen uns an den Umsätzen und so geht man da in die Zukunft rein. Das ist dann so nicht gekommen mit einem der großen, sehr großen Player. Ähnlich wie es damals nicht zur Konsortiallösung gekommen ist, aus politischen Gründen, ist es da auch nicht gekommen.
Mhm.
Und dann standen wir vor der Gedanken, gut, was machen wir, rufen wir jetzt beim nächsten an, wie gehen wir damit um? Und dann kam so ein bisschen die Frage, naja, warum machen wir es nicht selber? Was ist die Existenzberechtigung derer Marktteilnehmer? Gibt es irgendwas, wo du sagst, keine Chance, monopolistisch, kommst du nicht mit rein? Oder kannst du mit einem guten, tollen Angebot, der in dem Markt eine Position erarbeiten? Letzteres war es dann. Und wir haben uns dann mit Job Binkowski, Peter Biegelmeier, José Martínez und Co., da die größten, für uns sehr beeindruckende Player aus der Immobilienwirtschaft dazugewonnen. Mit einem Andreas Mattner und Co., wahnsinnige Know-how-Träger, die Neoshell hier begleiten und gehen eben auch insbesondere jetzt selber eben in die Immobilienberatung rein. Allerdings tech-enabled. Und wichtig, losgelöst von Neoshare als Technologieunternehmen. Das ist eine eigene Rechtsform, eine eigene Tochtergesellschaft, die wir hier haben, die Immobilienberatung eben anbietet. Auf Basis der Technologie damit eine enorme Geschwindigkeit in den Prozessen anbietet, eine hohe Qualität in der Beratung anbietet mit den besten Beratern, die wir am Markt finden können. Deshalb wachsen wir da auch sehr, sehr stark rein in den Segmenten Debt and Structured Finance, in den Segmenten Transaction, in den Segmenten Valuation. Da sind wir gerade in Planungen auch ein Gutachterbüro, eines der größten Eigentümer geführt in Deutschland, mit zu übernehmen, um da auch verstärkt reinzugehen, auch mit dem Blick drauf, ich bin wieder auf der gleichen Datengrundlage, weil die sich eben extrem ähnelt, um auch Neosha als Technologie voranzubringen. Mhm. Das ist ein Beispiel auch mit Richtung Valuation. Du hast hier ein Themenfeld, wo du sehr, sehr viel in der Zukunft durch künstliche Intelligenz machen werden kannst. Das wird so sein. Und da sagen wir mit Neoshare, aufgrund dessen, was wir an Volumen auch bewegen und an Partnerschaften haben, wollen wir hier einer der führenden Lösungsanbieter sein, sowohl in der Beratung als auch in der Technologie. Und das ist, was wir hier vereinen. Und das führt dazu, dass wir sehr, sehr stark wachsen in unserem Tech-Team, auf der Beratungsseite und auch das wirtschaftlich so aufstellen können, dass wir unsere Leute auch gut bezahlen können.
Kannst du was zu den Business-KPIs sagen?
Jein. So, das ist da jetzt wieder auf den Punkt drauf ein, was wir vorhin hatten, dass wir da sehr zurückhaltend sind, auch bewusst. So, deswegen werde ich das hier so fortsetzen. Ich kann dir versichern, dass wir da sehr, sehr gut und stabil aufgestellt sind, aber auch ganz offen, wir machen jetzt nicht pro Monat 10 Millionen Gewinn. So, wäre auch, glaube ich, Nonsens. Also offensichtlich, dass es nicht gehen kann. Und wir investieren massiv in unsere Technologie. Und das ist auch absolut klares Ziel und auch der Commitment unserer Shareholder und Partner, die wir haben. Und das, was du ja vorher angesprochen hast, VC-getrieben sind wir nicht, war ein Riesenschritt, auch mit persönlich enormen Risiken, die ich da eingegangen bin, aus voller Überzeugung, aber indem ich wahnsinnige Kreditvolumina auch mit verbürgt habe, weil das entscheidende Asset von Neoshare mit und auch unsere Shareholder-Struktur ist. Und da sind wir sehr stolz drauf, die rein partnerschaftlich zu haben, mit einem absoluten Langfristziel eine nachhaltige Lösung für die Branche zur Verfügung stellen zu können, hier auch mit unseren Kunden als Partner agieren und hier sehr, sehr bewusst sehr, sehr viel in unsere Technologie investieren.
Und wer sind denn eure Shareholder?
Das ist ja damals so ein bisschen rausgekommen. Wir haben das ja Anführungszeichen relativ transparent gemacht. Wir haben einige Volksbank Raiffeisenbanken in einem Pool quasi bei uns mit dabei. Wie gesagt, insgesamt mit den Volksbank Raiffeisenbanken haben wir eine wahnsinnig enge Zusammenarbeit, auch mit deren IT-Konzern und Partner, zum Infrastrukturanbieter, aber auch mit der BZ-Organisation haben wir eine sehr enge Beziehung, wo wir einfach uns wechselseitig sehr schätzen. Die sind damit durch Volks- und Raiffeisenbanken auch repräsentiert in unserer Shareholder-Struktur in einer klaren Minderheitsbeteiligung. Auch das als bewusstes Signal mit Blick auf eine Lösung für die Branche, die eben nicht funktionieren kann, was wir eingangs hatten, indem du sagst, hey, du hast jetzt, es gibt jetzt eine Lösung der Volksbanken, damit muss der Kunde leben, dann gibt es eine Lösung der Sparkassen, Privatbanken und so weiter. Dann hast du nämlich genau wieder das Thema. Und da waren die Volksbanken super innovativ und haben gesagt, wir wollen den Weg mit euch gemeinsam gehen, aber ihr müsst unabhängig bleiben, um das auch wirklich dann platzieren zu können, damit auch andere Marktteilnehmer sich dem Thema anschließen.
Ja.
Und das war super stark von den Volksbanken, Raiffeisenbanken, deswegen sind die eben auch vertreten in einem Pool bei uns mit dabei. Wo einzelne Institute dann entsprechende Beteiligung bei uns halten und eines der sehr großen Family Offices ist bei uns eben noch mit dabei, die uns da auch sehr, sehr stark gepusht haben.
Ja, ich habe im Vorfeld gesehen, ihr habt eine Funding-Runde announced von 19 Millionen. Ist das eine Debt- oder eine Equity-Runde? Weil das war aus der Pressemitteilung nicht so 100% rauszulesen.
Jetzt komme ich zur komplexen Struktur, aber um es quasi zusammenzufassen, netto reden wir über absoluten Großteil von Eigenkapital und ein kleiner Teil Debt, aber wir haben eine relativ verrückte Gründerstory gehabt, wir haben ja keine VCs, keine Business Angels, kein nix reingenommen, wir haben mal Die Neosha Holding, die quasi deinen Aktienpool der Gründer hält und stand heute noch eine Dreiviertelmehrheit an der Neosha AG hält, worauf wir sehr stolz drin, weil wir auch so stark Gründer geführt noch sind und das unsere Partner eben auch so schätzen und voranbringen. Und die Neosha Holding hat ganz am Anfang mal Entwicklungsleistung quasi verkauft und angeboten, um Umsatz zu machen, um sich dann zu finanzieren und die Neosha zu pushen. Also deswegen hast du so ein bisschen in der Company-Finanzierung gehabt. Also wir haben das sehr, sehr speziell gemacht, die Kredite wiederum verbürgt, damit es eben weitergehen konnte, wo ich sage, schon sehr beeindruckend, was geht, wenn man will. Ne? Wenn man ja insgesamt so auf, auch auf Deutschland die wirtschaftliche Lage schaut und was so gemacht wird für Startups, ist das eigentlich eher traurig für ein Land unserer Größenordnung und unsere Stärke, die wir eigentlich haben. Aber da würde ich jetzt politisch werden, das will ich heute gar nicht. Aber
das ist ein eigener Podcast.
Definitiv ein eigener Podcast, da haben wir eine sehr klare Meinung zu. Aber das war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, was alles geht, wenn man will. Und da ist sehr viel gegangen. Mhm. Da sind wir sehr dankbar drum.
Ja, spannend. Jetzt ist natürlich die ganze Immobilienindustrie seit der Zinswende so etwas unter Druck. Wie merkt ihr das denn? Insbesondere natürlich auch, was ich so mitbekomme, dass klassische Immobilienentwickler eher Schwierigkeiten haben, neue Kredite zu bekommen.
Also, dass das eine Krise ist, glaube ich, offensichtlich und die Leute betrifft und auch da wieder Stichwort Politik, was wir hatten, was da veranstaltet wurde und immer noch wird, ist auch einfach Wahnsinn gegen eine Branche, die von so enormer Bedeutung ist für unsere Wirtschaft. Aber das ist auch wieder ein anderer Podcast. Im Ergebnis ist sie da. Ja. Es wird besser. Ich hatte einen ganz coolen Spruch von einem Banker auf der Expo, der gesagt hat, man hat die Badehosen schon an, aber ist noch nicht im Pool gesprungen. Aber die Badehose ist an und der Rest ausgezogen. Den Spruch fand ich irgendwie ganz beschreibend zu der aktuellen Lage. Und deswegen, wie blicken wir auf die Krise? Wir schauen, dass wir unsere Kunden und Partner unterstützen können, wo wir können. Sowohl in der Beratung als auch in der Technologie. Da machen wir, was geht. Auf der anderen Seite hast du schon auch den Effekt, also klar, ne, wo kommt deine Frage her, hattet ihr auch in einem Kommentar im Podcast davor gebracht, ne, also für das Thema Kreditvolumen ist das nicht die allerbeste Phase, das sind nicht die Hochstände, auch Transaktionsgeschäft sind nicht mehr bei über 100 Milliarden, sondern ein bisschen weniger, deutlich weniger. Ja. Schauen, dass wir uns da wieder hinentwickeln, aber unter veränderten Rahmenbedingungen und das ist auch ein Prozess, ja, du musst einen Angleich im Markt finden, da muss relativ viel passieren, das passiert nicht von heute auf morgen. Das heißt, du bist halt eben nicht mehr in der im Schluss fast schon Wahnsinnsstimmung, die ja gewesen ist, bevor die Krise gekommen ist in der Immobilienwirtschaft. Und das baut sich jetzt sukzessive wieder auf. Da begleiten wir unsere Kunden. Aber was du halt schon sehr merkst, gerade durch so eine Krise werden halt Prozesse, wie sie davor gelaufen sind, in Frage gestellt. War ich denn tatsächlich so effizient wie vorher? Wo man, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt hoffentlich keine Prügel von irgendeinem Kunden, aber früher dann im Zweifel gesagt hat, das ist mir echt wurscht, ob ich so super effizient bin, weil meine Marge ist so stark, nerv mich bitte nicht, ich muss mein Geschäft machen. Den Punkt, da wird halt jetzt anders drauf geschaut, auf die Nachhaltigkeit, auf die Themen, wie arbeite ich in meinen Prozessen, wie bin ich in der Risikodiversifikation, ne? Also reichen mir zwei Partner aus, um mein Geschäft zu machen als solches. Das ist ein super Aspekt zu sagen, ich muss mein Portfolio diversifizieren, ich muss meine Prozesse optimieren, da besser aufgestellt werden und auch da wieder das Stichwort Technologie ist da halt ein ganz wesentlicher Treiber und von dem her würde ich auch lügen, wenn wir sagen würden, zum Teil würden wir nicht davon profitieren, weil du hast einfach einen anderen Blick auf die Wichtigkeit und die Bedeutung von Datensicherheit, von Prozesssicherheit, von Risikodiversifizierung, wo Neosha drauf einzahlt. Und das bringt dann eben schon auch bei den ganz Großen, wo es vorher wurscht war, den Blick darauf, hey, das muss in Zukunft anders und besser laufen.
Ja, klar, jede Krise bringt natürlich auch Optimierung mit sich, weil wenn ich sparen muss, schaue ich mir natürlich gänzlich alle Sparpotenziale an und auch das ein oder andere Projekt, wo man vorher gesagt hat, komm, das Fett stört nicht, das wird dann mal in Frage gestellt. Insofern hilft das natürlich für eine fortschreitende Digitalisierung, Automatisierung, so eine Krise durchaus.
Ja. Du nimm die Corona-Krise, ja, also bei all dem Schrecken, den sie gebracht hat und wie schlimm sie gewesen ist. Einen wesentlichen Faktor hat es gebracht, das Thema allein virtuelle Meetings, die Austauschmöglichkeiten und Co., also den Antrieb, Digitalisierung voranzubringen. Der ist ohnesgleichen gekommen. Und da nehme ich ganz ehrlich auch die Banken, als wir damals gestartet haben. Kam das relativ pünktlich dann dazu. Und am Anfang hatten wir die Sorge, wir müssen jetzt einmal durchs Bundesgebiet und ich lebe eigentlich nur noch im Auto, weil du zu jeder Bank in Person hinfahren musst. Und das ist dann so ein bisschen aufgebrochen und das bringt schon auch Vorteile.
Ja, leider, also als ich in der Corona-Krise oder beziehungsweise beim Rausgehen der Corona-Krise, als man wieder reisen konnte, war ich schon so faul nach dem Motto, na, das nächste Meeting oder der nächste Kunde ist halt nur ein Klick entfernt und keine Reise von ganzen Tag. Ich habe gar keine Lust mehr zu reisen, sondern arbeite lieber von zu Hause oder vom Office, weil es einfach viel effizienter ist. Aber die Realität ist ja doch immer so ein bisschen dazwischen. Also es gibt wichtige Termine, die man natürlich auch weiterhin vor Ort und persönlich machen muss. Aber es hat natürlich sehr viele Optimierungsmöglichkeiten.
Schwarz-weiß ist es nicht, ne? Aber
das heißt, du schaust jetzt auch sehr optimistisch auf die jetzt wieder erstarkende und wieder sich erholende Immobilienwirtschaft.
Ich bin Gründer und Unternehmer. Ich glaube, einer meiner Kernpunkte muss sein, optimistisch zu sein, sonst wäre ich falsch. Deswegen bin ich vielleicht, um eine realistische Einwertung zu geben, immer das Quäntchen mehr Optimismus. Deshalb, klar, ich schaue da optimistisch drauf. Man muss halt auch die Chancen nehmen. Ich schaue auch insgesamt optimistisch auf die Lage, weil wir haben jetzt Handlungsfelder definiert, auch wieder auf das Politische vorzukommen. Wir wissen, wo es hängt, müssen halt jetzt mal was tun. Ja. Und das machen mit NeoShare versuchen wir unseren Beitrag zu leisten über die Themen, wo wir was beitragen können. Insgesamt ist, glaube ich, dieses Gefühlte, wir müssen was tun, hat sich jetzt relativ stark durchgesetzt auch. Und jeder versucht so ein bisschen was zu tun. Und wenn es eine ausreichende Menge macht, dann passiert auch was. Und der Markt, glaube ich, entwickelt sich. Die Themen kommen auch wieder, jetzt insbesondere auch mit Blick auf die Immobilienbranche. Das wird jetzt nicht morgen sein, aber du siehst schon, wie gesagt, nochmal das Badehosenbeispiel von vorher. Die Badehose ist angezogen, man bereitet sich darauf vor, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Wie gesagt, die Branche als solches ist von zentraler Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort auch. Und da müssen jetzt Themen vorangehen.
Jetzt seid ihr, kommt ihr aus oder sehr stark geprägt vom genossenschaftlichen Bereich als Kooperationspartner. Seid ihr eine Company, die primär noch nur in Deutschland ist, Anführungsstrichen, oder habt ihr auch schon einen Footprint außerhalb von Deutschland und eine Internationalisierungsstrategie?
Strategien gibt es viele. Aber das sind auch Strategien, die wir jetzt noch nicht in die Welt verbreiten wollen. Aber Gedanken machen wir uns da sehr, sehr viele. An manchen sind wir auch schon sehr konkret dran. Wir haben aber, wir wissen, wo wir herkommen und wir haben unsere Füße am Boden und gucken sehr stark auch auf den deutschen Markt und sagen, so, hier wollen wir den Footprint auf jeden Fall nachhaltig hinterlassen und platzieren und unseren Kunden ein fester, dauerhafter Partner sein, egal in welchen Segmenten. Und da haben wir viele Themen zu tun. Ja. Die Banken- und Immobilienbranche ist nicht die digitalste und wir wollen einen Beitrag dazu bringen, dass sie es wird. Und das Interesse und das Wollen ist auch dort vorhanden in den Branchen. Deswegen haben wir da viel zu tun gemeinsam und machen das auch. Insbesondere eben diese Schnittstelle zwischen den Branchen. Ne? Und das ist das, was NeoShare, glaube ich, auch auszeichnet, die zusammenzubringen. Aber klar, NeoShare ist eine multilinguale Plattform. In den Geschäftsgrößen, in denen wir unterwegs sind, kommst du an internationalen Geschäften nicht vorbei. Und darauf sind wir auch ausgelegt. So, werden wir jetzt morgen überall in Europa irgendwelche Hubs eröffnen? Nee. Werden wir gemeinsam mit unseren Kunden, die auch internationales Geschäft machen, das schon begleiten? Ja. Und wie es langfristig weitergeht, haben wir viel vor mit NeoShare und da geht ohne Internationalisierung.
Ja, vor allem aus meiner Sicht liegt es auf der Hand, weil die Komplexität innerhalb von Europa alleine mit den individuellen Vorschriften ist ja schon mal noch mal höher als nur innerhalb von Deutschland. Und wenn ich jetzt ein internationaler Entwickler bin, dann mit unterschiedlichen Banken dann auch, die unterschiedliche Anforderungen haben, schreit es ja eigentlich danach, da wieder auch da so ein Orchestration Layer zu haben, der eben nicht nur innerhalb der Banken in Deutschland agiert, sondern eben halt dann auch über die
Landesgrenzen hinaus. Absolut, jetzt würde ich einen kleinen Korrekturversuch anbringen, wünschen wollen würden, in deine Richtung mit der Aussage, dass das Europäische im Zweifel nochmal härter ist als das Deutsche. Wir haben schon ein extrem gutes Händchen dafür, uns nochmal einen drüber zu legen, zu dem, was vielleicht eigentlich sein müsste. Ja. Auch so ein Punkt, wo wir vielleicht besser werden können in Deutschland. Das ist auch so mit unserer EZB-Regulierung reguliert, nochmal eins drüber für die Banken, weil wir müssen da 1+ Sternchen haben in der Bürokratie. Alles wichtig und richtig, aber vielleicht auch da über Maße nachdenken. Aber du kommst halt genau von den Punkten, es ist ja genau unser Thema auch. Wir kommen von hochreguliert, hochkomplex, und haben damit halt auch mit der Technologie-Seite, die unser Schwerpunkt ist, als absolute Tech-Company natürlich großes Potenzial zu internationalisieren. Erstens, weil genau was du sagst, das ist die Layer-Thematik, das Zusammenbringen komplexer Themen, Orchestrieren, absolut gefragt ist. Und plus, weil wenn du halt von höchst reguliert kommst und in weniger reguliert reingehst, geht das einfacher, wie wenn du ganz plattes Beispiel aus den USA kommend die dortigen Regelungen hast, ob das ist deine AI ist, deine Datenverarbeitung oder sonst was, brauchst du hier nicht starten, weil eine Bank dich nicht, also kann nicht mit dir arbeiten, weder von der DSGVO noch von den MRS, BAT und sonstigen Themen, die eine Bank halt so zu erfüllen hat, kann sie mit dir da arbeiten. Und das ist halt, was ich vorhin hatte, ein Asset von uns, weil wir das alles erfüllen. Und das kannst du natürlich dann entsprechend in weniger regulierte Märkte mit einbringen, mit aber dem Vorteil, dass ja jeder Kunde sich freut, wenn ich einen höheren Sicherheitsgrad erfülle.
Sehr, sehr spannend. Wieder viel gelernt von dir in den letzten Minuten. Ich würde sagen, wir sollten mal in Kontakt bleiben.
Sehr gerne.
Und gucken, wie ihr euch weiterentwickelt. Sowohl hier im Podcast, als auch vielleicht mal, dass du mal auf eine Bühne von uns kommst bei einer unserer Konferenzen. Weil ich finde es ein extrem spannendes Thema. Und insbesondere halt so ein ich will nicht sagen Hidden Champion, aber so ein Startup, was bislang unterm Radar flog, aber dann doch eine größere Traktion dargestellt hat, als ich es zumindest erwartet hatte, finde ich sehr, sehr spannend. Insofern bin ich da sehr interessiert,
wie es bei euch war. Also super, super gerne. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben sehr viel vor und freuen uns, das dann auch zu gegebenem Maße zu teilen. wird, glaube ich, auch zum Jahresende nochmal einiges passieren, was dann sicherlich spannend wird für eine potenzielle nächste Folge oder nächsten Austausch.
Ja, klasse. Dann vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und dass du im Podcast gekommen bist und dann let's stay in touch.
Bis ganz, ganz bald. Danke dir. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.